SRF 2 Kultur.
Eine Frau, die schreibt. Ein Wesen, das schreibt. Wo die ganze Existenz jetzt erfüllt ist vom Schreiben. Und ich glaube, ich bin jetzt dezidiert das, was ich mir schon immer gewünscht habe, sie, eine Frau, die schreibt.
Das sagte die Journalistin und Schriftstellerin Lore Wies anlässlich ihres 80. Geburtstags. Sie sagte dies vor genau 20 Jahren. Heute also könnte sie ihren 100. Geburtstag feiern. Und aus diesem Anlass würdigen wir Leben und Werk von Lore Wies. Und wir reden unter anderem auch über eine soeben erschienene Biografie. Sie hören Reflexe, am Mikrofon Ina Büsch. Unser Gast ist Clara Obermüller. Sie sind berufen, Clara Obermüller, über Lore Wies zu reden. Berufen wie kaum eine andere. Sie sind ebenfalls Journalistin, Publizistin und Sie haben Lore Wies gut gekannt. Sie sind zwar rund 30 Jahre jünger als Lore Wies und dennoch sind Sie eine Weggefährtin. Clara Obermüller, wer war denn Lore Wies für Sie?
Zunächst war sie die ältere Kollegin, die gestandene Kollegin, vor der ich große Hochachtung hatte, die ich auch ein bisschen fürchtete. Sie war eine sehr imponierende, imposante, ich würde fast sagen, zunächst etwas einschüchternde Erscheinung. Und ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal, da war sie Redaktorin beim Tagesanzeigermagazin, zu ihr ins Büro kam und ihr einen Vorschlag für eine Geschichte unterbreitete und also richtigen Bammel hatte, als ich da vor ihren Schreibtisch kam. Und sie war so groß und sie war eben, wie gesagt, so imposant, sehr freundlich allerdings, aber eine Respektsperson für mich. Und die andere Lore Wies, die verletzlichere, die auch unsichere, aber menschlich sehr anrührende Lore Wies, die habe ich dann erst später kennengelernt, nach ihrer Pensionierung, als sie nicht mehr als Journalistin arbeitete, sondern als Schriftstellerin. Der Anlass war das Erscheinen ihres ersten Buches «Mutters Geburtstag».
In einem gewissen Sinn deckt sich Ihr Bild, Clara Obermüller, mit dem Bild, das Barbara Kopp in ihrer Biografie, die soeben erschienen ist, in ihrer Biografie zeichnet. Sie haben es zuvor erwähnt, Clara Obermüller, Lore Wies war ja unter anderem Leiterin des Tagesanzeigermagazins. Sie war Zeitungs-, Fernsehjournalistin und Radiomitarbeiterin und sie war eine der wenigen Frauen in den 50er bis zu den 70er Jahren in der Medienlandschaft der Schweiz. Sie hat diese sehr geprägt. Der Name Lore Wies war eine Marke und ihr Markenzeichen war ihr Engagement für Frauenrechte. Sie haben es auch erwähnt, Clara Obermüller, sie war Schriftstellerin engagierter Romane und Sie haben auch den ersten Roman erwähnt, Mutters Geburtstag, mit dem schaffte sie auch den Durchbruch als Schriftstellerin. Sie hatte ja ein Kind von einem verheirateten Mann, sie war eben eine ledige Mutter, wie man damals sagte, sie war eine alleinerziehende Mutter, wie man heute sagt, sie musste berufstätig sein und das war für die damalige Zeit, für 50er, 60er Jahre unüblich. Ein Frauenleben überhaupt war damals alles andere als einfach und das hat sie auch dann in einem Film erzählt.
Das heisst einfach, dass man probiert hat, mit allen Schwierigkeiten, ein Frauenleben in der Schweiz, und das ist ja auch wirklich ein Granitboden, ein Holzboden, ein Frauenleben zu bestehen mit allen Fragen und allen Kämpfen, die es gebraucht hat.
Lore Wies sagt, die Schweiz sei ein Granitboden gewesen. Tatsächlich, es gab damals ja noch kein Frauenstimmrecht. Der Mann konnte sagen, ob die Frau arbeiten gehen durfte oder nicht. Er konnte auch ihr ein eigenes Konto verbieten oder eben erlauben. Also heute ist das alles ganz unvorstellbar. Und da braucht es schon dann ziemlich viel Zivilcourage, um in diesem Umfeld zu bestehen. Barbara Kopp nennt ja die Lore Wies eine Unangepasste. Haben Sie sie auch so erlebt?
Ja, durchaus. Gut, ich habe sie nicht erlebt in dieser schwierigen Zeit der 40er, 50er und 60er Jahre. Ich habe sie erst in den 70er Jahren näher kennengelernt. Aber ich habe die 50er Jahre erlebt. Ich weiß, wie es damals war. Die Rollen waren noch klar verteilt. Eine Frau war zu Hause, war Mutter und Hausfrau. Berufstätige Frauen gab es nur relativ wenige. Und solche, die eben berufstätig sein mussten, weil sie auch noch ein lediges Kind hatten, das gab es noch weniger. Und sie standen ja auch permanent, und das ist auch Loa Wyss passiert, unter dem Verdacht der Unehrenhaftigkeit, eines liederlichen Lebenswandels, der moralischen Flatterhaftigkeit und so weiter. Und unter diesem Stigma hatten die Frauen zusätzlich zu ihren anderen Schwierigkeiten zu leiden. Und das muss für eine Frau wie Loa Wyss, die stolz war, die einen starken, auch bevor sie Mutter wurde, einen starken Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit und Selbstständigkeit hatte, ganz besonders hart gewesen sein. Man darf ja nicht vergessen, sie ist sehr früh von zu Hause weggegangen. Sie hat sich sehr früh eine Selbstständigkeit erkämpft. Allerdings damals auch gar nicht unüblich, zunächst mal durch eine Ehe. Sie war ja mal verheiratet, sie lebte in Schweden und diese Ehe ist dann auseinandergegangen. Aber die war wahrscheinlich so ein erstes Sprungbrett, um überhaupt auf eine einigermaßen legitime Art und Weise aus der Enge, sie hat Biel immer als eine sehr enge Stadt empfunden, aus dieser Enge auszubrechen.
Dieser Widerspruch zwischen Anpassung und Emanzipation, das zeigt sich durch die ganze Biografie von Loa Wyss. Barbara Kopp zeigt dies auch anhand von persönlichen Dokumenten. Sie haben zuvor den Ehemann von Loa Wyss erwähnt, Clara Obermüller. Barbara Kopp hatte Zugang zu diesen Briefen, zu diesem Nachlass. Sie hatte auch Zugang zu amtlichen Dokumenten und sie fördert in ihrer Biografie viel Persönliches zutage über Loa Wyss. Unter anderem können wir in dieser Biografie einen Brief nachlesen, den Loa Wyss an den Bundesrichter geschrieben hat. Und zwar geht es da um den Kindsvater, dessen Identität lange geheim gehalten wurde, dessen Identität sie lange geheim halten wollte und musste. Er war Anwalt, er war Politiker in St. Gallen. Und zu Beginn hatte Loa Wyss auch die Hoffnung noch, dass er sich scheiden ließ. Allmählich hatte sie dann keine Illusionen mehr und es kam dann schließlich auch zu einem Hausfriedensbruch und zu Gewaltanwendung. Sie klagte den Kindsvater an und wir hören nun einen Ausschnitt aus eben diesem Brief von dem Bundesrichter.
Ich brauche wohl niemanden zu beschreiben, dass das alles nicht einfach war. Galt es ja nicht nur, sich äußerlich eine neue Existenz aufzubauen, ich musste auch innerlich mit der unehelichen Geburt des Knaben fertig werden. Der Mann, den ich gern hatte, war unerreichbar. Denn sein Ruf, sein Beruf, seine Familie und sein Amt mussten geschont werden. Ich habe es getan. Mit größter Mühe konnte ich dann Herrn Bösch dazu überreden, einen internen Vertrag abzuschließen, der in die Schirmlade der Vormundschaftsbehörde, die mir übrigens einen Vaterschaftsprozess empfahl, gelegt wurde. Dieser Vertrag gab mir die Möglichkeit, die elterliche Gewalt zu bekommen. Als das Kind ungefähr ein Jahr alt war, kam die Rede darauf, wie das Kind den Vater, der es gerade besuchte, nennen solle. Ich erinnere mich sehr gut, wie Dr. Bösch sich wand und meinte, Götti sei das Angebrachte. Später, wenn das Kind 20 Jahre alt sei, könne man ihm ja eröffnen, er sei der Papa. Das verletzte und erzürnte mich sehr, denn ich war der Meinung, dass man einem Kind, das man in eine schwierige Situation hineingestellt habe, unbedingt die Wahrheit sagen müsse. Durfte ich diese Tatsachen aufzählen, sehr geehrter Herr Bundesrichter, um Ihnen zu sagen, dass ich von allem Anfang an ganz allein die volle Verantwortung für das Kind getragen habe. Dass der Vater von Anfang an, auch als er das Besuchsrecht frei ausüben durfte, eine ephemere Erscheinung war, so eine Art Weihnachtsmann, der überraschend auftauchte, ebenso überraschend verschwand. Eine Erscheinung jedenfalls, auf die man sich nie verlassen konnte.
Der Brief zeigt ganz deutlich, worum es Loa Wyss ging. Es ging ihr, juristisch gesagt, um das Sorgerecht, es ging ihr aber darum, um Selbstbestimmung. Sie wollte das Leben, das sie gewählt hatte, auch selber gestalten. Sie wollte für ihren Sohn da sein und eben nicht Rücksicht nehmen müssen auf diesen Vater, der ja doch offenbar nicht bereit war, die volle Verantwortung zu übernehmen und zu ihr und ihrem Kind zu stehen. Auch da wieder dieser Konflikt zwischen Unabhängigkeit, Freiheitsdrang, Selbstständigkeit und dann eben doch halt eine gewisse Abhängigkeit, die auch durch die gesellschaftlichen Umstände gegeben war. Sie hat mir von diesen Vorfällen erzählt, auch damals ohne einen Namen zu nennen, aber sie hat mir damals davon erzählt und es muss sie ungeheuer viel Kraft gekostet haben, diesen Kampf bis zum Ende durchzustehen und ja auch erfolgreich durchzustehen. Aber mir ist damals zum ersten Mal bewusst geworden und jetzt bei der Lektüre von Barbara Kopps Biografie noch einmal ganz deutlich, wie hoch der Preis war, den eine Frau wie Loa Wyss für dieses selbstbestimmte Leben, Frauenleben bezahlen musste.
Wie hoch der Preis war, das hören wir auch im nun folgenden Brief. Es geht nämlich um einen Brief, den sie dann nicht abgeschickt hat, einen Brief an Karl Schmid. Er war Rektor der ETH, Professor für deutsche Sprache und Literatur. Und er war der Ehemann der Kabarettistin Elsi Attenhofer. Nun, Lovise hatte eine längere Beziehung mit Karl Schmid und sie konnte ihn nur sehen, wenn Madame auf Tournee war. Sie hat sich eine Zeit lang in der Rolle dieser Geliebten eingerichtet. Irgendwann wurde sie ihr dann aber zu bunt und da zeigt sich dann aber auch die kämpferische Lovise. Wir hören einen Ausschnitt aus eben diesem Brief.
Lieber K.S., ich heiße L.W., ich wohne an der Winkelwiese 6 in der Altstadt, bin über 40 Jahre alt, habe ein Kind von 9,5 Jahren, eine Haushaltung, die oft schwer aufrecht zu erhalten ist, und dann noch Arbeit, gewürzt mit Sorgen, augenblicklich großen und mit Vergnügen ab und an. Ich habe viel Dummes gemacht, viel gespielt und einiges verspielt, aber meistens doch daraus die Konsequenzen gezogen. Dass ich das mit einigem Humor kann, ist wohl das einzige Plus, das ich aufzuweisen habe. Die Beziehung zu dir kostet mich großen Aufwand. Der Aufwand entspricht ziemlich genau dem, was ich von dir bekomme. Also er ist groß, weil ich sehr viel bekomme. Alle halben Jahre möchte ich mich zum Wort melden. Ich habe verdammt genug, als Brett zu dienen, auf dem man das schmutzige Geschirr abstellt. Ich gehöre, leider sage ich, in diesem Augenblick nicht zu der Sorte Frauen, die ehrgeizig, kalt, berechnend, außerdem total unkünstlerisch sind. Zum Glück hast du dir eine aus dieser Reihe ausgesucht, denn nur eine solche kann neben dir existieren, weil du seelisch den Faltenrock trägst und eine männliche, turbulente Partnerin brauchst. Für die übrigen Belange dann das Abstellbrett. Fürs Seelengeschirr. Aber auch ich, Abstellbrett seiner Hoheit K.S., lebe in einer Welt, die ich zwar verachte und deren Regeln mir nicht das Evangelium bedeuten, nach denen ich mich aber doch einigermaßen richten muss, um nicht ganz aus dem Rahmen und durch sämtliche Maschen zu fallen. Also mich hie und da als Partner zu betrachten, vor der Welt zu mir zu stehen, nicht nur im Wirtshaus und wohlgeschützt hinter dem Paravent im Alkoven. Einmal im halben Jahr von mir zu reden, sich nach mir zu richten. Ich hab's satt, das Servierbrett.
Ja, ich komme immer wieder auf dieses Leitmotiv der Widersprüchlichkeit zurück. Auch in diesem Brief, den sie, wie gesagt, nicht abgeschickt hat und auch im Wissen, dass sie nicht abschicken würde, geschrieben hat, denke ich, zeigt sich, dass sie ist ja in vollem Wissen in diese Beziehung hineingegangen. Sie wusste, dass dieser Mann verheiratet war, genauso wie sie es beim Vater ihres Sohnes auch wusste. Und ein Teil von ihr hat es vielleicht sogar mit einer gewissen unbewussten Absicht, wenn man das so sagen kann, getan, denn das gab ihr natürlich auch wieder Freiheit. Sie war nicht voll in eine Ehe eingebunden. Auf der anderen Seite spricht auf diesem Brief auch viel Verbitterung, Verletztheit auch. Sie kommt sich als Abstellbrett vor, missbraucht bis zu einem gewissen Grad. Es kommt auch zum Ausdruck eine Sehnsucht, die auch eine so starke Frau, so selbstständige Frau wie Lovise eben bisweilen hatte, nämlich die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Zuhause sein. Es war ihr nicht vergönnt. Sie musste sich das später selber schaffen. An der Seite eines Mannes war es ihr nicht vergönnt. Ob sie es wirklich gewollt hätte, ich bin nicht Psychologin, ob sie es wirklich im tiefsten gewollt hätte oder vielleicht nicht ausgehalten hätte, wenn sie es bekommen hätte, das weiß man ja auch nie. Aber die Sehnsucht, die war bestimmt da. Und dass sie dann in ihren späteren Jahren beim Schreiben ihrer literarischen Werke zu diesen Ängsten und Sehnsüchten und Widersprüchen gestanden ist, ja, das macht für mich das Bewundernswerte an ihrem Schaffen aus eigentlich.
Lovise, eine Bewundernswerte. Sie hören Reflexe. Aus Anlass des 100. Geburtstags der Journalistin und Schriftstellerin Lovise sprechen wir mit der Publizistin Clara Obermüller über Leben und Werk von Lovise, am Mikrofon Ina Bösch. Wir haben nun Lovise als eine zerbrechliche, auch als eine zerrissene kennengelernt, zerrissen zwischen Selbstzweifeln und Selbstsicherheit. Wie steht es denn mit Lovise als Berufsfrau? Mir scheint, dass sie da eigentlich sehr viel weniger zerrissen war. Stimmt dieser Eindruck, Clara Obermüller?
Ich denke durchaus, sie seien sehr zielstrebig in diesen Beruf hineingegangen. Sie hat ja sehr früh angefangen, für den evangelischen Pressedienst zu arbeiten. Das war gewissermaßen ihr Einstieg in den Journalismus. Später kam dann Tageszeitung dazu, das Fernsehen dazu, Tagesanzeiger Magazin, Höhepunkt und Abschluss ihrer journalistischen Karriere. In diesem Beruf hat sie zweifellos ihre Bestimmung gefunden. Da lag auch ihre Begabung. Einerseits im Schreiben, andererseits in ihrer ungeheuren Neugierde und Menschenzugewandtheit. Diese beiden Begabungen konnte sie in ihrer Art, Journalismus zu betreiben, verbinden. Man darf nicht vergessen, dass sie in die hohe Zeit des engagierten, sogenannten anwaltschaftlichen Journalismus hineingekommen ist. Sie konnte Partei ergreifen, sie konnte brisante Themen aufgreifen, sie konnte kämpfen als Journalistin, vor allem für Frauenanliegen, für Anliegen von Minderheiten, von Benachteiligten. Und das hat sie mit der ganzen Leidenschaftlichkeit ihrer Person auch gemacht. Heute würde sie als Journalistin, wenn sie noch lebte, eher quer in der Landschaft stehen. Diese Art von Journalismus ist, ich sage persönlich leider, nicht mehr so gefragt.
Leider ist er nicht mehr so gefragt. Sie würde quer in der Landschaft stehen, aber sie stand ja in einem gewissen Sinn auch damals quer in der Landschaft, nämlich als eine der ganz wenigen Frauen. Beim Fernsehen wurde sie von Guido Frey, wurde sie ans Fernsehen geholt, hat dort über 100 Live-Sendungen gemacht, stand für die Sendung Magazin für die Frau vor der Kamera. Sie hat enorm viele Interviews geführt und Diskussionen geleitet für die Sendung Unter uns. Und sie hat das auch in einem Interview erzählt, dass sie im Fernsehen anfänglich auf Widerstand gestoßen ist.
Aber die Schwierigkeit war, dass am Anfang alle grinst haben, dass wir Frauensendungen machen wollen. Das hat man einfach gemerkt, sie gelachen, die haben zum Beispiel die Hände an die Stirn gehabt, gesagt, die sind ja verrückt, oder ich meine, was machen da die Weiber, oder? Und das hat man gespürt. Aber nachher kann man ja nur antworten, indem man probiert, etwas gut zu machen. Und wir haben also wirklich, wir haben wahnsinnig gekrampft. Und also das ist zuerst Magazin für die Frau, hat es geheissen, ja. Und nachher habe ich auch Sozialreportagen gemacht und so. Gegenüber oben habe ich auch den Vorteil gehabt, ich war zum Beispiel nie fest angestellt gewesen. Das erweist sich als unglaublich gut, auch im privaten Leben. Man hat nachher weniger Geld, aber man hat eine grössere Freiheit.
Lor Wies, die für das junge Medium Fernsehen gearbeitet hat. Und da stellt man sich ja eigentlich vor, dass das ja auch junge, aufgeschlossene Kollegen und Kolleginnen waren. Aber sie hat es ja ganz anders erlebt. Nun, Clara Obermüller, Sie selbst haben ja fürs Fernsehen sehr viel später zwar fürs Fernsehen gearbeitet. Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass sie auf so viel Widerstand gestoßen ist.
Ja, das zeigt sich eben doch der gesellschaftliche Wandel. Solche Probleme hatten wir überhaupt nicht mehr. Aber wir haben natürlich auch keine Frauenmagazine. Es gab zwar noch, aber die Tendenz war ja eher raus aus dem Ghetto und nicht mehr spezifische Frauenzeiten, Frauenstunden, Frauenmagazine zu machen, weil das ja immer so ein bisschen Ghetto-Geruch atmet. Und Lor Wies war ja eigentlich auch gegen diese Ghettoisierung von Frauenthemen. Aber es gab in ihrer Zeit keine andere Möglichkeit, als eben über die Frauenstunde, die Frauenseite, das Frauenmagazin, überhaupt schon journalistisch diese Themen angehen zu können. Das war ein großer Kampf offenbar, das muss man ihr glauben, auch wenn wir da eben noch nicht dabei waren. Aber es zeigt, dass dieser Kampf sich gelohnt hat. Wir ernten die Früchte von eben Frauen wie Lor Wies, die da das Feld beackert und für unser Eins, für die Jüngeren vorbereitet haben. Das andere, was natürlich bei ihrer journalistischen Arbeit auch nicht zu vergessen ist, sie kam dann in diesen Trend hinein, und das kam ihr sehr entgegen, wo das Dokumentarische sehr stark betont wird, eben die Sozialreportage, sie hat vorhin das Wort gebraucht, das war Mode. Und das lag ihr, und da konnte sie ihre Begabung und ihre Leidenschaft ausleben und immer mit Blick auf Frauenthemen solche Formate pflegen.
Und ihr allererstes Buch, das sie veröffentlicht hat, das waren ja Gespräche, die sie mit Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft geführt hat, die in der Schweiz leben, und das ist sehr dokumentarisch. Ja. Und da war sie noch ganz so verwurzelt im Journalistischen, und danach erst erst hat sie sich dann mehr Freiheit genommen, genau. Nicht wahr?
Also Frauenprotokolle hieß das ja, und das gab es in Deutschland ein Vorbild, es gab in Westdeutschland ein Vorbild, es gab in der DDR eins, und sie hat es für die Schweiz gemacht, und das war eben der absolute Trend. Es sind ja nicht Gespräche, also sie selbst ist nicht, sie sagt, ich bin nur das Aufnahmegerät, sie lässt die Frauen zu Wort kommen. Das war ganz wichtig, so etwas gab es noch nicht. Und das ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Frauengeschichte der Schweiz. Und interessant ist dann eben, wie sie dann mit dem nächsten Buch den Wechsel vollzieht. Da ist sie nicht mehr Aufnahmegerät, sondern da spricht sie in eigener Sache. Und,
mit Mutters Geburtstag.
Mit Mutters Geburtstag. Und da lernt sie langsam und mühsam, aber erfolgreich Ich sagen.
Und dieses Ich, das zieht sich ja dann weiter in ihrer Schriftstellerkarriere bis hin, wo sie dann eben auch Gedichte schreibt.
Genau, es wird immer individueller, es wird auch privater. Ich glaube, sie hatte am Anfang eine gewisse Scheu oder vielleicht sogar ausgeprägte Scheu, von sich zu reden. Barbara Kopp erwähnt ja in ihrem Buch auch einen Text, den sie ganz früh schon, also noch vor der Fernsehzeit, geschrieben hatte, über eine alleinerziehende Frau, aber noch unter einem Kürzel. Sie hat sich quasi verstecken müssen hinter diesem Kürzel und hinter der dritten Person Singular. Und die erste Person Singular, die kommt eben erst mit Mutters Geburtstag zum Tragen.
In Barbara Kopps Biografie kommt die Schriftstellerin Lore Wies, wird sie kurz abgehandelt. Auch wir wollen in dieser Sendung auf die Schriftstellerin Lore Wies nun nicht näher eingehen. Es wäre eine eigene Sendung wert. Ich möchte nochmals auf Lore Wies als die Journalistin zu sprechen kommen. Und sie hat ja, das haben wir jetzt verschiedentlich angetönt, sie hat ja häufig eben über sogenannte Frauenthemen geschrieben. Nicht die einfachsten Themen, auch damals nicht. Sie hatte häufig auch Themen aus ihrer eigenen Erfahrung eben aufgegriffen, außereheliche Kinder, Ehescheidung, Beruf und Mutterschaft. Und in einem gewissen Sinn hat sie eigentlich ihre Position als Journalistin dazu gebraucht, um eben politisch zu agieren.
Ich war eigentlich eine avant la lettre, wo man noch nicht davon geredet hat. Aber ich bezeichne mich schon als Feministin.
Und was heisst das für Sie?
Ich meine, mir ist natürlich rein durch seine Biografie, eben als Frau, wird man natürlich auf die Themen geworfen. Und ich als Journalistin, das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Damals müsst ihr wissen, dass natürlich nachher die Frauenthemen, die sind einem sehr angegangen. Und das ist natürlich anregend, wenn man sich nachher an einem Ort ist, wo man eben die kann durchsetzen kann. Und die haben eben das wirklich können durchsetzen, dass man die Themen bringt. Das ist einem natürlich an die eigene Haut gegangen, und dann hat man es noch können, also es ist jetzt ein wüstes Wort, aber journalistisch verwerten.
Nun, Lore Wies nennt sich eine Feministin. Heute gilt dieses Wort als Schimpfwort. Wie würden Sie, Clara Obermüller, Lore Wies Selbstverständnis als Frauenrechtlerin einschätzen?
Ja, sie war es schon durch ihr ganzes Leben. Sie hat es nicht theoretisch gepredigt, sondern sie hat es gelebt und wurde gewissermaßen mit der Nase drauf gestoßen. Hat sich aber früh engagiert. Wir haben es gehört, nicht nur als Journalistin. Sie war, darf nicht vergessen, sie war auch Pressesprecherin der SAFA, also der Ausstellung, Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit im Jahr 1958. Aber man muss natürlich unterscheiden, dass die Bewegung, die Frauenbewegung oder der Begriff Feminismus hat seinerseits Wandlungen durchgemacht. Und Lore Wies war nicht eine Feministin im Sinne dann einer Alice Schwarzer oder der Frauenbefreiungsbewegung. Sie hat das verfolgt, aber mit einem gewissen Erstaunen eben das Engagement einer jüngeren Generation betrachtet, die anders an das Thema herangegangen ist. Mir ist ein Satz in Erinnerung von ihr, wo sie sagt, es gibt keine Emanzipation der Frau und Emanzipation des Mannes. Und das scheint mir ganz wichtig und auch bezeichnend für sie. Also es gab ja dann diesen Feminismus, wo nur women only war und mit Männern gar nichts mehr zu tun haben wollte. Das war bei ihr ausgesprochen nicht der Fall. Männer spielten eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Wir haben schon davon gesprochen. Und die Einsicht, dass eben beide Geschlechter sich entwickeln müssen und sogenannt emanzipieren müssen, war damals noch eine revolutionäre Erkenntnis, aber wie wir heute wissen, nach wie vor eine gültige.
Eine revolutionäre Erkenntnis, sagen Sie, Clara Obermüller. Nun, sie war eben eine Pionierin. Sie war eine Pionierin als Fernsehfrau, eine Pionierin als Mitbegründerin und Leiterin des Tagesanzeigermagazins, das eben sich mit gesellschaftspolitischen Themen beschäftigte.
Das auch etwas völlig Neues war journalistisch, das vergisst man heute. Es gibt es einfach. Aber das war ein Entscheid, das war eine journalistische Pionierleistung, ein solches Magazin zu machen.
Und man wollte eben nur die besten Schreiber, die besten Fotografen und so weiter. Sie war auch eben eine Pionierin in Sachen Frauenrechte. Lovis selbst hatte mit diesem Begriff Pionierin ihre Mühe. Sie empfand es eben als ein Etikett, wie sie in einem Radiogespräch sagt.
Was man jetzt mir da sagt, dass sie Pionierin war, da muss ich ein bisschen lachen. Ich kann doch nicht herstehen und sagen, das und das habe ich gemacht. Ich habe das einfach nicht. Ich weiss es auch nicht. Wird immer gerade gemacht, was das Nötigste ist, habe ich das Gefühl gehabt und mit möglichst viel Anstand durchgebracht.
Das Nötigste machen mit viel Anstand. Man hört hier die Frau ihrer Zeit.
Ja, wobei ich verstehe diese Aussage sehr gut. Ich glaube, es würde etwas komisch und auch selbstgefällig wirken, wenn sie jetzt einfach hingestanden wäre und gesagt, ich bin Pionierin. Das ist man, aber man strebt es nicht an. Und ich finde das auch sehr sympathisch, dass sie sich ein bisschen dagegen wehrt. Und ich glaube, sie hat recht, sie hat wirklich einfach getan, was getan sein musste. Aber sie hat es getan. Viele andere haben es nicht getan. Sie hätten es vielleicht gerne tun wollen, hatten die Kraft und den Mut nicht dazu. Sie hat ihn gehabt und das macht, in meinen Augen, macht sie das effektiv zur Pionierin und für uns Nachgeborene, meine Generation, aber auch noch viel jüngere Generationen, macht sie auch zu einem Vorbild.
Zum 100. Geburtstag dieses Vorbilds erscheinen Bücher, Filme, es gibt Veranstaltungen. Und Persönliches, das sie eigentlich immer unter dem Deckel halten wollte und auch eben sehr sorgfältig für sich behalten hat, wird nun ausgebreitet. Sie hat sich gegen das Etikett Pionierin gewehrt. Wie würde sie wohl, es ist spekulativ, wie würde sie wohl auf diese Feierlichkeiten reagieren? Oder anders gefragt, Clara Obermüller, besteht nun nicht auch eine Gefahr der Vereinnahmung?
Ich habe mich auch gefragt, wie sie reagieren würde. Ich glaube, sie wäre geniert, vielleicht irritiert, aber im ganz tiefsten Inneren auch gerührt. Und ich glaube doch, es würde sie freuen, diese späte Anerkennung, von der sie an sich nichts mehr hat. Ob sie so ganz einverstanden wäre, damit das alles jetzt so ausgebreitet wird, ich kann es nicht sagen, aber sie hat immerhin ihren Nachlass hinterlassen, dass er im Literaturarchiv aufbewahrt und auch zugänglich gemacht wird. Sie hätte ihn ja sperren können, wenn sie gewollt hätte. Dann hätte Barbara Kopp viele Dokumente, Quellen nicht benutzen können. Das hat sie nicht getan. Es kommt ja dann immer auf den Ton und die Haltung an. Das Buch von Barbara Kopp hat nichts Voyeuristisches. Und ich denke auch die Feierlichkeiten, soweit ich daran beteiligt bin, werde ich darauf achten, haben auch nichts Voyeuristisches, sondern sie zeigen dieses Leben, wie es war und die Rücksichten, die sie nehmen musste zu Lebzeiten, diese Rücksichten braucht sie nicht mehr zu nehmen und hat sie auch in den letzten Jahren ihres Lebens selbst nicht mehr genommen.
Wir haben in Reflexe die zarten, die schwachen Seiten von Lore Wies, der Medienpionierin, kennengelernt. Wir haben aber auch von Lore Wies als der starken Berufsfrau gesprochen. Etliches, was wir erwähnt haben, und aber vieles andere mehr, ist in der Biografie von Barbara Kopp nachzulesen. Diese Biografie trägt den Titel Lore Wies, Leidenschaften einer Unangepassten, und ist im Limmat Verlag erschienen. Clara Obermüller, vielen Dank für die Auskünfte, für die Einschätzungen. Sie hören Reflexe mit Ina Büsch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.